Katrin Hartmann. Aus kontrolliertem Raubbau. Wie Politik und Wirtschaft das Klima anheizen, Natur vernichten und Armut produzieren. Im Grunde wissen wir es alle. Die Umwelt wird systematisch ausgebeutet und zerstört. Der Klimawandel ist längst spürbar und wird verheerende Folgen haben und die Schere zwischen Arm und Reich geht weltweit immer weiter auseinander. Vom Biobenzin über Elektroautos bis hin zur Aquakultur wartet die Green Economy dafür täglich mit neuen Heizversprechen auf und doch bleiben die Probleme ungelöst. Diese Blinks erklären, was bei der Rettung der Welt grundsätzlich schiefläuft und was du ganz persönlich daran ändern kannst. Blink Nummer 1. Palmöl wird gern als Wundermittel gegen den Klimawandel inszeniert, aber seine Produktion ist extrem umweltschädlich und kaum staatlich reguliert. Den meisten von uns ist der Zusammenhang von Klimawandel, Ressourcenknappheit und der schreiend ungerechten Verteilung des weltweiten Wohlstands glasklar. Die Green Economy hat sich dafür Lösungsvorschläge überlegt, die uns guten Gewissens weiter konsumieren lassen sollen. Eines der bekanntesten Wundermittel ist Palmöl. Palmöl ist mit einer jährlichen Produktionsmenge von 60 Millionen Tonnen das meisthergestellte Pflanzenfett der Welt. Die Fertigung ist billiger und ertragreicher als bei allen anderen Ölpflanzen. Palmöl bleibt aufgrund seines hohen Schmelzpunktes auch bei Zimmertemperatur fest und kann daher flexibel in zahlreichen Produkten wie Fertiggerichten, Shampoos und Medikamenten verwendet werden. Die entsprechend große Nachfrage hat allerdings Folgen. In Indonesien, dem weltweit wichtigsten Exportland für Palmöl, muss der einst üppige tropische Regenwald hektarweise den Anbauflächen für Monokulturen weichen. Allein auf dem indonesischen Teil der Insel Borneo wurden zwischen 1973 und 2015 eine Fläche zerstört, die so groß ist wie Österreich und die Schweiz zusammen. Palmölplantagen werden meist auf Torfboden angebaut, der 50-mal mehr Kohlenstoff speichert als normales Ackerland. Die Abholzung oder Rodung des Regenwalds sorgt in diesen Gebieten für eine Freisetzung gewaltiger Mengen an CO2 und Methangas. Ironischerweise trägt der politische Klimaschutz große Mitverantwortung an dieser Situation. Um sich von fossilen Brennstoffen wie Erdöl unabhängig zu machen, fördern viele Industriestaaten die Produktion von vermeintlich nachhaltigem Biodiesel, einem Mix aus herkömmlichem Treibstoff und pflanzlichem Palmöl. Die EU stimmte der Beimischung zu, sodass heute ein Drittel des gesamten Palmöls nach Europa importiert wird. Und Deutschland ist Hauptabnehmer. Das traurige Fazit lautet: Wenn man den CO2-Ausstoß der Brandrodung in der Klimabilanz des Biokraftstoffs berücksichtigt, ist dieser sogar klimaschädlicher als fossiler Brennstoff. Zur Kontrolle und Überwachung der schädlichen Folgen der Palmölproduktion wurde ein runder Tisch für nachhaltiges Palmöl, RSPO, gegründet, der aber zynischerweise überwiegend aus Palmölproduzenten besteht. Da diese die Umweltschäden für den horrenden Profit in Kauf nehmen, bleibt wahre ökologische Regulierung bislang aus. Blink Nummer 2. Die Palmölproduktion zerstört die Lebensbedingungen der Menschen in Südostasien. Die fehlende Regulierung und staatliche Kontrolle der Palmölproduktion hat zur Folge, dass nicht nur Flora und Fauna, sondern auch die Menschen in den Produktionsländern unter der drastisch gestiegenen Nachfrage leiden. Viele Plantagenbetreiber zahlen ihren Arbeitern niedrigere Löhne als zu Kolonialzeiten, obwohl sie, wie zum Beispiel auf der indonesischen Insel Sumatra, immer mehr mit dem Palmölexport verdienen. Erreichen die meist männlichen Angestellten bei der Ernte ihre Tagesziele nicht, wird ihnen zusätzlich der Lohn gekürzt. Dieses Soll ist mit einer Tonne Palmfruchternte pro Tag so hoch angesetzt, dass zwangsläufig die Frauen und Kinder mit auf den Plantagen helfen müssen. Und da diese dafür offiziell kein Geld bekommen, kann niemand die Kinderarbeit nachweisen. Doch damit nicht genug. Die Arbeiterfamilien leben auf den Plantagen unter menschenunwürdigen Bedingungen, zusammengepfercht in engen Baracken ohne Zugang zu sanitären Anlagen. Auch für die indigenen Völker in den Wäldern haben sich die Lebensbedingungen durch den Ölpalmenanbau dramatisch verschlechtert. Weil die Konzerne ihre Flüsse mit Pestiziden vergiften und ihren Lebensraum entweder zerstören oder einfach gleichrauben, müssen viele von ihnen selbst auf den Plantagen arbeiten, um irgendwie zu überleben. Sogenannte Prüfgesellschaften könnten solche Unternehmen bestrafen, sind aber meist auf den eigenen Profit und möglichst niedrige Ölpreise aus. Im Jahr 2013 kontrollierte zum Beispiel die NGO Savit Watch auf 3 Plantagen nach, was von einer Prüfgesellschaft geprüft und dem RSPO abgesegnet worden war. Der Befund war ernüchternd. Schwere Kinderarbeit, extrem niedrige Löhne und miserable Arbeitsbedingungen. Konsequenzen hatte dieses Ergebnis für die beteiligten Unternehmen nicht. Möglich ist all das, weil Prüfunternehmen wie der TÜV Rheinland nicht vom RSPO, sondern von den Palmölproduzenten beauftragt werden. Die Konzerne können sich im Grunde ihren Lieblingsprüfer aussuchen. Dazu kommt, dass der knapp einwöchige Prüfvorgang den Plantagen Monate im Voraus angekündigt wird. Genügend Zeit, die Arbeitsbedingungen vor Ort ein wenig aufzuhübschen. Prüfunternehmen wie der RSPO schauen auch deswegen nicht immer ganz genau hin, weil eine stärkere Kontrolle zur Erhöhung des Palmölpreises führen würde und die Umsetzung der europäischen Klimastrategie gefährden könnte. Bekanntermaßen beißt man nie die Hand, die einen füttert. Blink Nummer 3. Die Konsumenten werden mit Nachhaltigkeitssiegeln hinters Licht geführt. Wenn du jetzt denkst, die ganze Debatte um Palmöl betreffe dich nicht, weil du selten oder gar nicht Auto fährst, täuschst du dich. Der für Kraftstoffe verwendete Anteil der Palmölproduktion ist nämlich verhältnismäßig gering. Der größte Teil davon wird für ungesunde Fertigprodukte und Hautcremes genutzt. Mit einem Anteil von 70% ist die Lebensmittelindustrie der Hauptabnehmer für Palmöl. Größter Verbraucher ist der Konzernriese Unilever, der jährlich 170 Milliarden Produkte über 400 Marken wie Knorr, Lipton oder Bertolli verkauft. Das Absurdeste an alledem ist, in Südostasien werden sukzessive Urwälder und Lebensgrundlagen für Mensch und Natur zerstört, damit wir hier im Wohlstandswesten im Überfluss Produkte konsumieren können, die obendrein gesundheitsschädlich sind. Das für Fertiggerichte verwendete Palmöl besteht zur Hälfte aus gesättigten Fettsäuren, die zur Fettleibigkeit und anderen ernährungsbedingten Krankheiten führen können. Als wäre all das nicht genug, versucht Unilever zudem seine schmutzigen Geschäfte grün zu waschen. So veröffentlichte der weltweit größte Verbrauchsgüterkonzern auf seiner Webseite einen Sustainable Living Plan, nachdem er zwar weiter seinen Umsatz steigern, nebenbei aber auch die Umwelt retten wolle. Allein für die Veröffentlichung wurde Unilever mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet. Dabei hat das Unternehmen bisher nicht den kleinsten Nachweis für seine großen Ambitionen geliefert. Die Frage lautet doch, wie will der milliardenschwere Konzern Profitgier und Umweltfreundlichkeit unter einen Hut bringen? Die Antwort: mit einem Siegel, das ihm die Nachhaltigkeit seiner Produktion bescheinigt. Natürlich handelt es sich dabei nicht um staatlich anerkannte Zertifikate wie das Bio- oder das Fairtrade-Siegel, sondern um industriefreundliche Initiativen wie das RSPO-Siegel für nachhaltiges Palmöl. Solche selbsternannten Naturschützer gibt es auch für viele andere Produkte wie Soja, Kakao oder Kohle, deren Produktionsverhältnisse ähnlich stark in der Kritik stehen. Bislang weist nichts darauf hin, dass es diesen Unternehmen wirklich um nachhaltige Wirtschaft geht. Vielmehr fördern sie die Erhaltung eines Systems, mit dem sie ihre dubiose Verwendung von immer stärker nachgefragten Rohstoffen gegen Kritik absichern wollen. Wir notieren also: Augen auf, trotz Siegel drauf. Blink Nummer 4. Auch die Shrimp-Industrie kaschiert katastrophale Produktionsbedingungen mit selbstgemachten Biosiegeln. Die Zeiten, in denen Garnelen und Shrimps als Luxusartikel zu Gourmetpreisen verkauft wurden, sind lange vorbei. Mittlerweile kann man sie fast in allen Discountern als billige Kühlkost kaufen. Der Preis dafür wird auf der anderen Seite der Welt bezahlt. Beispiel Bangladesch. Der kleine Nachbar Indiens ist der fünftgrößte Garnelenproduzent der Welt. Aquakulturen gehören zu den wichtigsten Exportgütern des Landes und haben hier eine lange Tradition. Je nach Saison werden auf ein und demselben Feld abwechselnd Garnelen gezüchtet oder Reis angebaut. Je stärker die globale Nachfrage nach Garnelen stieg, desto mehr wurde die profitable Garnelenzucht durch Auslandsinvestitionen gefördert und der Reisanbau entsprechend verdrängt. Die Programme sogenannter Entwicklungsbanken sollten den Menschen in Bangladesch Wohlstand bringen und die Meere entlasten. In Wirklichkeit waren die Folgen für die Bevölkerung ähnlich verheerend wie im Falle der Palmölplantagen. Der mit Abstand größte Teil der Garnelen wird ins Ausland exportiert, ohne dass die Einheimischen etwas von dem Produkt zu sehen bekommen. Der Reisanbau geht zurück und Agrarflächen, die an die salzhaltigen Felder der Aquakulturen angrenzen, werden verseucht und unbrauchbar gemacht. Diese Entwicklung trug auch dazu bei, dass heute etwa die Hälfte aller Kinder in Bangladesch unterernährt ist. Um Platz für die Aquakulturen zu schaffen, werden außerdem wertvolle Mangrovenwälder abgeholzt, die zahlreiche seltene Tier- und Pflanzenarten beheimaten, große Mengen an CO2 speichern und als natürlicher Puffer gegen Tropenstürme dienen. Und auch in Bangladesch werden die schlimmen Zustände mit einem industrieeigenen Biosiegel überschminkt, um die Garnelen hierzulande teuer verkaufen zu können. Doch nicht nur, dass die Bauern dieselben Hungerlöhne wie bisher bezahlt bekommen. Da für die Garnelenzucht nur ein Zehntel der Arbeitskräfte wie für den Reisanbau benötigt werden, steigt die Arbeitslosigkeit rapide an. Das einheilige Fazit von Umweltschützern und einheimischen Bauern lautet daher: esst keine Garnelen. Nur im Falle einer Abkehr vom Trend der Aquakulturen können sich Land und Leute von den verheerenden Entwicklungen erholen. Blink Nummer 5. Emissionszertifikate sind ein weiterer Trick, mit dem sich Unternehmen als scheinbare Umweltretter ausgeben. Traurig, aber wahr. Es gibt noch viele weitere Möglichkeiten für Unternehmen, die Natur auszubeuten und Verbraucher zu täuschen. Die Krönung sind jedoch die sogenannten Emissionszertifikate. Mit ihrer Hilfe können sich Unternehmen von ihrem umweltschädlichen Image freikaufen, ganz legal und zu Lasten der Umwelt. Grundidee des europäischen Emissionshandels ist, dass die EU-Kommission jedes Jahr die Gesamtmenge der erlaubten Emissionen festlegt und in Zertifikate umwandelt. Diese werden dann gleichmäßig auf die Unternehmen verteilt und legen fest, wie viele Emissionen diese jeweils ausstoßen dürfen. Wer mehr Schadstoffe produziert, muss überschüssige Zertifikate von effizienteren Unternehmen kaufen. Das grundlegende Problem hier ist die falsche Perspektive. Verschmutzer werden nicht bestraft, sondern können sich die Lizenz für Zerstörung und Ausbeutung einfach kaufen. Seit 2005 verkauft die Weltbank im Rahmen eines UN-Programms sogar Schutzmaßnahmen für Regenwälder als Emissionszertifikate an Firmen, die damit ihre CO2-Bilanz ausgleichen, ohne ihre wirkliche Produktionsweise ändern zu müssen. Um Regenwälder derartig zu Wirtschaftsgütern zu machen, müssen Dienstleistungen wie die CO2-Speicherung der Wälder geschätzt und mit einem Marktwert versehen werden. Diese Bezifferung und Privatisierung der Natur wird von Umweltschützern als Green Grabbing bezeichnet und hat schwere Folgen. So führte das Programm in Indonesien zur massiven Vertreibung der Landbevölkerung, die nun keine Bäume mehr fällen durfte, um Reisfelder anzulegen. Dies hätte gegen die neuen CO2-Richtlinien verstoßen. Vor dem Hintergrund der massiven Umweltverschmutzung der Konzerne ist das jedoch mehr als zynisch. Das ganze Konzept vom Emissionshandel läuft also falsch und spielt letztendlich wieder nur denen in die Tasche, die die Zerstörung und Ausbeutung der Natur durch ihre Profitgier vorantreiben. Die Regierungen der EU unterstützen lieber die Aneignung von einzigartigen Naturflächen durch global agierende Konzerne, als auf lokaler Ebene mit den Bauern und Gemeinden einen Plan für den Erhalt der Regenwälder zu erarbeiten. Da drängt sich die Frage auf, warum lassen sich die Produktionsländer überhaupt auf solche schmutzigen Geschäfte ein? Blink Nummer 6. Unabhängige Organisationen werden durch finanzielle Zuwendungen von wohlhabenden Stiftern in ihren Entscheidungen beeinflusst. Microsoft-Gründer Bill Gates arbeitet fleißig am Image des spendablen Milliardärs, der sich mit einer nach ihm benannten Stiftung wohltätig für Forschung und Entwicklungshilfe einsetzt. Doch die Inszenierung hat gleich mehrere gewaltige Haken. Die Bill und Melinda Gates Stiftung hat gigantischen Einfluss. Als einer der weltweit größten Einzelspender stellt sie der Weltgesundheitsorganisation WHO jährlich mehrere hundert Millionen Dollar zur Verfügung. Fast so viel wie die gesamten USA. Nur haben die Finanzspritzen ihren Preis. Bill Gates entscheidet mit, wofür die Mittel verwendet werden. In der Folge konnte die WHO zum Beispiel lange nicht wirksam gegen das Ebola-Virus vorgehen, weil Gates andere Prioritäten auf seiner To-Do-Liste stehen hatte. Als er irgendwann medienwirksam seine Spende von 50 Millionen für den Kampf gegen Ebola verkündete, hatte sich die Krankheit bereits in mehreren westafrikanischen Ländern verbreitet. Außerdem tragen Unternehmen wie Microsoft eine große Mitschuld an der finanziellen Abhängigkeit staatlicher Forschungseinrichtungen. Viele transnationale Konzerne legen ihr Geld in Steueroasen an, sodass den Ländern Steuereinnahmen in Milliardenhöhe verloren gehen. Dadurch fehlt es unter anderem an öffentlichen Forschungsgeldern und immer mehr Institute sind auf Spenden privater Stiftungen angewiesen. Die große Gefahr besteht natürlich darin, dass die Forscher nur noch Ergebnisse ermitteln, die den Spendern gefallen, damit diese nicht den Geldhahn zudrehen. Die fatalen Folgen für objektive und unabhängige kritische Forschung und Entwicklungsarbeit liegen auf der Hand. Die Bill und Melinda Gates Stiftung finanziert sogar ganz offiziell Unternehmen, die für zahlreiche Missstände in der Welt verantwortlich sind. Sie investiert nicht nur große Summen in die Aktien der Ölgiganten Exxon und Shell, sondern subventioniert zudem umstrittene Pharmaunternehmen wie Abbott, die armen Menschen den Zugang zu bezahlbaren Medikamenten verwehren. Finanzielle Unterstützung der Stiftung erhält auch der Agrarkonzern Monsanto, der wegen seines kriminellen Vertriebs von gentechnisch manipulierten Saatgut immer stärker in die Kritik gerät. Der profitorientierte Aktienhandel der Stiftung offenbart ihre bipolare Ausrichtung. Einerseits kämpft sie gegen Krankheit und Armut auf der Welt, andererseits finanziert sie deren Verursacher eifrig mit. Blink Nummer 7. Immer mehr Bürger wollen statt schnellen Lösungen einen wahren Systemwechsel. Egal, ob du dir dieser Missstände schon vorher bewusst warst oder die Tragik erst durch diese Blinks richtig erkennst. Die nächste Frage lautet in beiden Fällen, was kannst du tun? Immer mehr Journalisten betreiben kurzsichtigen Lösungsjournalismus. Statt die Probleme in ihrer ganzen besorgniserregenden Tiefe auszuleuchten, beschwören sie halbgare Lösungen wie Biobenzin oder die industrieeigenen Nachhaltigkeitssiegel, die uns Leser mit einem guten Gefühl über die deprimierenden globalen Zustände hinwegtrösten sollen. Dabei wird jedoch ausgeblendet, dass diese vermeintlichen Lösungen, wie zuvor gesehen, weiter zur Ausbeutung und Zerstörung von Lebensräumen beitragen. Wer damit macht, gibt sich mit kleinen Stellschräubchen wie dem Biodiesel zufrieden, statt über einen grundlegenden Wandel der kapitalistischen Wachstumsgesellschaft nachzudenken. Dafür braucht es massenhaften Protest und einen echten Diskurswechsel. Bei weltbewegenden Themen wie Klimawandel, Armut und Hunger sollten wir Albert Einstein folgen. Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Dennoch werden neue Ansätze zu schnell als nicht realistisch oder sogar als illusorisch abgestempelt. Das einzig Illusorische ist jedoch die Vorstellung, die dringenden Probleme der Welt würden sich auflösen, wenn wir nur lange genug abwarten. Dabei sind konkrete Alternativen wie eine nachhaltige, selbstbestimmte kleinbäuerliche Landwirtschaft völlig realistisch. Immer mehr Menschen sind bereit, sich dafür von ihrem gewohnten Luxuslebensstil zu verabschieden. Doch diese Veränderung des individuellen Konsumverhaltens reichen allein nicht aus. Wenn wir wirklich ein politisches Umdenken erzwingen wollen, müssen wir den Unmut über die gesellschaftlichen Verhältnisse auf die Straße tragen. Ein tolles Beispiel hierfür sind die regelmäßigen Wir-haben-es-satt-Demos, bei denen zehntausende Teilnehmer lautstark die umweltschädlichen, tier- und menschenfeindlichen Praktiken der Lebensmittelindustrie an den Pranger stellen. Stell dir nur vor, was möglich wäre, wenn es stattdessen Millionen von Demonstrierenden wären. Die Welt hat viele dringende Probleme und viele Staaten und Konzerne machen die Lage mit ihren vermeintlichen Lösungen sogar noch schlimmer. Wenn wir das ändern wollen, müssen wir noch heute anfangen, aktiv für einen echten Wandel zu kämpfen. Das waren die Blinks zu Aus kontrolliertem Raubbau von Katrin Hartmann. Die Kernaussage dieses Buches lautet, dass in armen, aber ressourcenreichen Ländern Mensch und Natur ausgebeutet werden, damit die westliche Welt weiter im Überfluss leben kann. Sobald Skandale an die Öffentlichkeit gelangen und Zweifel aufkommen, beruhigen Konzerne, industrienahe Politiker und Sponsoren das schlechte Gewissen der Konsumenten mit vermeintlich umweltschützenden Lösungen, die die Ausbeutung in Wirklichkeit nur verschlimmern. Wenn wir weiter an kurzsichtigen Reparaturen eines kaputten kapitalistischen Systems glauben, wird sich jedoch weder an Hunger und Armut noch an Klimawandel etwas ändern. Wirkliche Veränderung funktioniert nur über eine radikale Abkehr vom westlichen Wohlstandsdenken. Das wirksamste Mittel gegen den Überfluss in der westlichen Welt ist eine grundlegende Änderung unseres Konsumverhaltens. Versuche einfach insgesamt weniger unnötige Dinge zu kaufen. Das spart Geld und schützt die Umwelt und die Menschen in den Erzeugerländern. Hat dich das wachgerüttelt? Bist du jetzt wieder neu politisiert, noch schlauer oder gar noch kritischer? Wir haben viel Liebe und Sorgfalt in diese Blinks gesteckt und freuen uns, mithilfe deiner Anregungen noch besser zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Betreff aus kontrolliertem Raubbau und sag uns, was du denkst.